Es ist ein regnerischer Apriltag, als am 20. April Domhöfer weiterbefragt wird. Es ist mittlerweile der 38. Prozesstag. Domhöfer ist Kronzeuge der Anklage. Er war schon im ersten Antifa-Ost-Verfahren in dieser Rolle aufgetreten. Ein Verfahren, das 2023 für mehrere Antifaschistinnen mit langjährigen Haftstrafen endete. Seit November 2025 stehen nun erneut 7 weitere Antifaschistinnen vor Gericht. Der Vorwurf, Mitgliedschaft oder Unterstützung einer sogenannten kriminellen Vereinigung, die Neonazis angegriffen haben soll. Domhöfer gilt als Schlüsselfigur. Nachdem Vorwürfe veröffentlicht wurden, wonach er sexualisierte, psychische und körperliche Gewalt in seinen Beziehungen angewendet habe, begann er mit den Sicherheitsbehörden zu kooperieren. Seitdem sagt er gegen ehemalige Freundinnen und Genossinnen aus. Am 20. April wiederholt er vieles, was er bereits ausgesagt hatte. Nahezu wortgleich. Der Neuigkeitswert bleibt insofern gering. Immer wieder nennt er Namen, auch ungefragt. Er beschreibt angebliche Sporttrainings zur Vorbereitung von Angriffen auf Nazis und markiert auf einer Luftaufnahme ein Gebäude, in welchem ein solches Training stattgefunden haben soll. Sein Auftreten wirkt wechselhaft. Mal fällt er dem Richter ins Wort, meist aber wirkt er angepasst, bemüht, alle Fragen zur Zufriedenheit des Gerichts zu beantworten. Sein Aussageverhalten dürfte auch davon geprägt sein, dass er seinen Schutzstatus behalten möchte. 5 maskierte und bewaffnete Polizeibeamte begleiten ihn, sitzen während seiner Aussage zwischen ihm und den Angeklagten. Zu seiner politischen Vergangenheit sagt er, vieles sei damals wirr gewesen, geprägt von Event- und Erlebniskultur. Sein damaliger Hass auf Autoritäten und der Glaube, Gewalt ausüben zu dürfen, das könne er heute nicht mehr nachvollziehen. Er erhält im Rahmen des Zeugenschutzprogramms finanzielle Leistungen, rund 1.500 Euro monatlich, als Ausgleich für entgangenen Lohn. Vor dem Gerichtsgebäude stehen an diesem Prozesstag 2 Neonazis mit einem Plakat »Antifa nach Guantanamo«. Später sitzen sie im Saal, zusammen mit dem bekannten Neonazi Robin Schmiemann. Dieser pflegte, als er selbst noch in Haft saß, eine Brieffreundschaft mit NSU-Mitglied Beate Zschäpe. Schmiemann war selbst Teil der militanten, international agierenden neonazistischen Organisation Combat 18. An diesem Aprilmorgen in Dresden war Schmiemann mit der Neonazi-Szene-Anwältin Nicole Schneiders angereist. Diese vertritt einen Neonazi, der Opfer eines Angriffs geworden sein soll. Im Zuschauerinnenbereich etwa 30 Menschen. Mehr als sonst. Die Angeklagten werden mit Applaus begrüßt, einzelne Aussagen des Kronzeugen mit leisem Lachen oder wütenden Kommentaren begleitet. Im Gerichtssaal wird der Ton im Verlauf des Tages rauer. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Verteidigung und dem Vorsitzenden Richter Joachim Kubista. Die VerteidigerInnen kritisieren seine Fragetechnik als suggestiv. Er gebe Antworten vor. Einmal fährt er eine Anwältin über den Mund. Er habe ihr nicht das Recht gegeben, dazwischen zu quatschen. Jetzt rede er. In einer Pause berichten Prozessbeobachterinnen, dass der gebürtige Bayer Kubista insbesondere gegenüber Anwältinnen arrogant auftrete, nicht aber in gleicher Weise gegenüber den männlichen Kollegen. Dann wird an diesem Tag noch ein Antrag der Verteidigung zu einem Polizeizeugen vorgetragen. Ein Beamter, der nur als PKZ-50 in den Akten auftaucht. Ein Beamter des mobilen Einsatzkommandos des Landeskriminalamtes Sachsen. Die Verteidigung fordert, eine Vernehmung dieses Zeugen dürfe nur unter Offenlegung seiner wahren Identität und ohne Maskierung erfolgen. Gerade wegen früherer Skandale beim mobilen Einsatzkommando in Dresden müsse die Glaubhaftigkeit des Zeugen besonders gründlich geprüft werden können. Die Bundesanwaltschaft widerspricht dem. Der Prozesstag endet gegen 16 Uhr. Domhöfer verlässt den Saal. Eine Zuschauerin ruft ihm noch hinterher: »Ich wünsche dir ein möglichst schlechtes Leben.« Am nächsten Tag, mittlerweile ist es frühlingshaft sonnig und mild, sind zu Beginn der Verhandlung lediglich 6 Zuschauerinnen im Saal erschienen. Am Nachmittag werden es nur noch 4 sein, die bis zum Schluss dieses Verhandlungstages ausharren. Der Tag startet mit einem Befangenheitsantrag gegen eine Richterin und die Entscheidung darüber wird vertagt. Kurz darauf wird unter anderem die Ablehnung des Antrages vom Vortag verkündet, den Polizeizeugen PKZ-50 nur unmaskiert zu vernehmen. Der Vorsitzende sieht eine konkrete Gefahr für Leib und Leben für den Polizeibeamten. Er verweist zur Begründung unter anderem auf einen Text im Internet. Auf Indie Media sei vor einigen Wochen ein Text erschienen, in welchem es angeblich geheißen haben soll, auch Polizeibeamte hätten Namen und Adressen und keiner von ihnen dürfe sich sicher fühlen. Es folgen zahlreiche Unterbrechungen, ein Tag mit ganz vielen Prozesspausen. Dann ein weiterer Antrag. Die Verteidigung fordert die Freilassung des Angeklagten Nanuk. Die Aussagen des Kronzeugen Domhöfers hätten bislang nichts Belastbares ergeben, der Haftbefehl stütze sich aber ausschließlich auf frühere Aussagen dieses Kronzeugen. Auch dieser Antrag bleibt erst einmal ohne Erfolg und wird vertagt. Im weiteren Verlauf des Tages werden mehrere Polizeizeuginnen vernommen. Ihre Aussagen bringen wenig Neues. Es geht um einen Einsatz im Juni 2020, bei dem ein bekannter Neonazi in Leipzig nach einer Prüfung nach Hause eskortiert wurde. Die Polizeibeamtinnen berichten von Routine, Präsenz zeigen, begleiten, keine besonderen Vorkommnisse. Dann tritt der zentrale Polizeizeuge des Tages auf, PKZ 50, verkleidet mit Perücke, Bart, Brille, offenbar auch künstlicher Nase. Er tritt immer nur unter dem Pseudonym PKZ 50 auf, so schon im ersten Antifa-Ost-Verfahren. Und ganz schnell kommt es auch in diesem Verfahren und an diesem Tag zu Konflikten zwischen Verteidigung und Gericht. Als ein Foto vorgelegt wird, eskaliert die Situation. Der Vorsitzende reagiert gereizt, spricht von dauerndem Dazwischengequatsche seitens der Verteidigung. Eine Beanstandung der Verteidigung wird zurückgewiesen. In den folgenden Stunden werden zahlreiche Observationsfotos betrachtet. Aufnahmen aus Parks, von Straßen, vor Paketstationen. Auffällig ist ihre Detailgenauigkeit. Die Observationsteams müssen sehr nah an den Personen gewesen sein. Doch nie ist irgendjemandem etwas aufgefallen. Und viele Fragen der Verteidigung bleiben unbeantwortet. Immer wieder sagt der Zeuge, ich habe keine Aussagegenehmigung. Wer hat die Fotos gemacht? Keine Aussagegenehmigung. Wer war beteiligt an der Observation? Keine Aussagegenehmigung. Ob er selbst fotografiert habe? Keine Aussagegenehmigung. Ein Satz, der sich durch den gesamten Nachmittag ziehen wird. Die Verteidigung versucht, die Aussagen überprüfen zu lassen, stellt Anträge, fordert Protokollierung, bereitet Widersprüche vor. Der Vorsitzende reagiert zunehmend ungehalten, unterbricht, weist zurück, beendet Diskussionen. Als eine Anwältin um etwas Zeit bittet, um einen Widerspruch schriftlich zu formulieren, erklärt er etwas trotzig eine 50-minütige Pause und verlässt mit hochrotem Kopf den Saal. Erst danach kann die Verteidigung ihren Widerspruch begründen. Sie verweist auf das Recht auf ein faires Verfahren. Ein anonymisierter Zeuge entspreche nicht den menschenrechtlichen Standards. Auch die Rechtmäßigkeit der Observation wird in Zweifel gezogen. Kurz nach 17 Uhr endet der Verhandlungstag, fast 8 Stunden nach dessen Beginn. Die inhaftierten Angeklagten, sie werden wieder abgeführt. Gefesselt, begleitet von einer Spezialeinheit des Strafvollzuges. Mit Blaulicht geht es auf den Weg in die jeweiligen Haftanstalten. Zurück bleiben 2 Tage, die ein politisches Verfahren zeigen, in dem sich vieles wiederholt. Polizeiliche Aussagen, Kronzeugenaussagen und Konflikte mit einem maximal unsouveränen Vorsitzenden Richter. Mit einem Richter, der offenbar so seine Probleme zu haben scheint mit stark auftretenden Verteidigerinnen. Fortsetzung folgt.